Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Rolf Hochhuth war einer der großen Mahner des Nachkriegsdeutschlands. Seine Stücke konnten Skandale auslösen, Politikerrücktritte wie den von Hans Filbinger erzwingen, Demonstrationen oder eben auch Kritiker auf die Palme bringen. Der Holocaust war sein Lebensthema. Den Theatern, auch dem Publikum, hat es der Schriftsteller nie leicht gemacht. Er blieb der ewige Störenfried. Nachdenken im nachkriegsdeutschen Mainstream, das war mit ihm nicht zu haben. Jetzt ist Hochhuth in Berlin gestorben. Unser Theaterkritiker Michael Lages erinnert sich.
Es gab ein Leben vor dem Stellvertreter. Mit Viktoriastraße 4, der familiären Adresse, also im heimischen Eschwege, war der Versuch des jungen Rolf Hochhuth überschrieben, das letzte Jahr des Krieges und das erste der Besatzung literarisch zu gestalten. Sehr viel später erst hat er davon erzählt, von zu Hause.
Heimat ist, wo man aufwuchs, nicht unbedingt auch geboren wurde. Herkommen aber ist, was uns, mit Ausnahme des Charakters, geprägt hat, materiell wie seelisch und geistig. Vaterland bezeichnet unsere nationale Zugehörigkeit ja mehr, bezeichnet auch die Aufgabe des Einzelnen in der Gesellschaft, in der Polis.
Die Stadt, der Landkreis zwischen Werra und Meißner. Der Riss durch Deutschland war hier sichtbar wie selten sonst, auf der alten Bahnstrecke etwa, den Fluss entlang.
Sie werden diesen Landstrich oft gesehen haben. Denn wer nach Eisenbahn fährt, ist auf der bundesdeutschen Hauptstrecke Hamburg-Basel oder München-Hannover 40 Kilometer südlich von Göttingen genau dort, nur 200 oder 400 Meter westlich der DDR-Wachtürme, die aus dem Intercity-Fenster besser zu sehen sind als sonst.
Die berufslebenslange Besessenheit von deutschen Themen, vom Jahrhundertverbrechen des Holocaust wie von den Folgen in der deutschen Teilung, hat hier begonnen. Weit ab von den Zentren der Welt beginnt die Geschichte dieses in vielerlei Hinsicht einzigartigen Autors, der vielen als Moralist galt.
Aber mir ist es lieber, man sagt, dass ich ein politischer Autor bin. Und das liegt einfach an der Tatsache, dass ich mit Politik groß wurde. Ich wurde am 1. April 14, am 3. April besetzten die Amerikaner. Mein Vater stand Eschwege. Wir wurden nicht gebombt. Mein Bruder kam aus dem Krieg zurück. Ich hatte wirklich sehr viel Glück. Und ich dachte, wenn du von Geschichte schon so verschont bist in einem Krieg, dann sollte sich gefälligst auch dafür interessieren. Also das Öffentliche, das Politische und das geschichtliche Leben war mir wirklich immer interessanter als mein eigenes.
Der Welterfolg von 1963 mit dem papst- und kirchenkritischen Stück »Der Stellvertreter« war auch eine Art Fluch. Nie wieder gelang Hochhuth ein Ereignis wie dieses. Nicht mit Soldaten und Guerillas, nicht Ärztinnen und nicht die Hebamme konnten anknüpfen. Die Novelle »Eine Liebe in Deutschland«, eine Täter-Opfer-Recherche über Richter im Nazisystem, führte 14 Jahre nach dem Aufruhr um den Stellvertreter aber zum Rücktritt des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Filbinger. Das Stück darauf trug dann den Titel »Juristen« und auch »Wessis in Weimar« 1993 uraufgeführt, wurde als Skandal umraunt. Aber deutlicher denn je scheiterte der Dramatiker jetzt an eigenen Schwächen. Hochhuth war mit dem Frontalangriff auf die staatliche Treuhand dem großen politischen Thema auf der Spur, aber der Text geriet in Fabel und Parabel schwach. Hochhuth blieb der ewige Störenfried, der Querulant, der unanpassbare, egomane Unruhestifter. Aber über ein halbes Jahrhundert hin betrachtet, ist Rolf Hochhuths beeindruckendstes Profil vielleicht gar nicht so sehr bekannt. Der Essayist macht auch heute noch immer Staunen. Mit »Tod eines Jägers« über Ernest Hemingway, mit der Spionagenovelle über Alan Turing. Viele Texte gibt's auch über Johann Georg Elser, den gescheiterten Hitler-Attentäter aus dem Münchner Bürgerbräukeller. Oft entstanden diese Texte fürs Radio. Beim NDR in Hannover etwa kam Hochhuth so regelmäßig wie keiner und keine sonst zu öffentlichen Lesungen vorbei und las besonders gern eigene Lyrik, etwa dieses Gedicht vom Tod.
Das heißt »Schwarze Segel«. Wer ahnt, der die Taue loswirft im Frühlicht, das im Mai kalt glänzt, wie er nach Haus kommt. Noch auf dem Weg zum Hafen hält seine Hand die des Kindchens. Um ihn ist noch, der ihn trug, den er trug in der Nacht, der vertraute Leib seiner Frau. Doch wer ahnt, wenn er ausfährt, verlockt von Geschäften an bedrohliche Ufer, dass sein Segel, jetzt prahlend weiß, sich brüstend im V-farbenen Meer, schon zur Nacht achterdecks liegt, leichenlakenfahl, und er heimgefahren wird, die Füße voran, unter schwarzem Segel.